Willkommen zurück zum zweiten Teil des Briefes von Frau Walker. Ich habe einen Augenblick eine Pause gemacht, die Schreibhand war müde. Ich stand am Fenster und dabei sind mir die Kriegsnächte wieder eingefallen. So stand man ja damals im Dunkeln und horchte auf den Himmel zu, auf die Flugzeuge in der Nacht. Dann habe ich meine letzten Seiten selbst noch einmal gelesen und ich merkte, dass ich Ihnen noch gar nicht vom Rabbiner gesprochen habe. Verzeihen Sie, dass dieser Bericht sich so wie ein krauses Durcheinander liest. Für mich war der Rabbiner Ehrenreich die ganze Zeit, da ich schrieb, wieder da gewesen. Ich habe schon erzählt, wie mich das beschäftigt hat, dass sie untereinander sich kaum etwas mitteilten. Und eigentlich ist mir der Rabbiner zuerst dadurch aufgefallen, dass er allein oft genug gegrüßt und auch angeredet wurde. Ich hätte ihn nicht als Rabbiner erkannt, in der Kleidung zum Beispiel unterschied er sich in nichts von anderen älteren Männern. Das Einkaufsnetz, das er bei sich trug, war meist schon schwer, wenn er zur Metzgerei kam. Er hatte alle Lebensmittelrationen für 7 oder 8 Menschen zu besorgen, jedes Mal. Wie er aussah? Er sah aus wie, aber das wusste ich damals noch nicht, ich kam erst später dazu, richtig in der Bibel zu lesen, und da wusste ich dann plötzlich, wenn ich im Buch des Propheten Jeremia las, er sah aus wie der Prophet Jeremia. Meist war es gerade 6 Uhr, wenn er den Laden betrat. Einmal geschah es, die Glocke von der Petruskirche, es war nur noch eine Glocke um diese Zeit auf dem Turm, hatte geläutet, und nach dem Läuten gab es für einen Augenblick eine richtige Stille. Da sagte der Rabbiner mit lauter Stimme ein Wort. Ich hörte den Wortklang, aber ich verstand nicht. Später lernte ich diese Worte. Er hatte Shalom gesagt, und auf dies Wort hin standen alle, die im Laden waren, reglos still. Dann sprach er von Neuem, und ich merkte, das ist nun ein Gebet oder ein Bibelwort, und alle sind mit dabei. Hier ist jetzt Ihre Synagoge. Ich verhielt mich ganz ruhig und legte das Messer weg. Wenn nur jetzt nicht gerade schwarzer Besuch kommt, dachte ich, es wäre nicht gut. Und da sah ich plötzlich einen, der mit einem bösen, einem wirklich tückischen Blick zum Rabbiner hinüberschaute. Es war ein junger Bursche, der selten einkaufte, meist kam seine Mutter. Er trat an die Kasse und sagte mitten in die Stille hinein ganz laut zu mir, »Was bin ich schuldig?« Ich nannte ihm so leise wie möglich die Summe, er aber legte geräuschvoll und umständlich die Münzen aufs Zahlbrett, laut sagte er, »Schönen guten Abend« und ging zur Tür hinaus. Die anderen Kunden sahen sich nicht um, der Gottesdienst ging weiter. Ich dachte, so ist das also, auch dort. Hier die Gemeinde und dieser eine ist nicht mehr dabei. Aber wie gut, dass die Schwarzen heute nicht gekommen sind, dachte ich dann noch einmal. Über 8 Tage aber, es war alles wie beim letzten Mal, der schlimme Junge freilich war nicht da, sondern seine Mutter und auch sonst waren es zum Teil andere Kunden, der Rabbiner spricht die Worte und ich selbst bin nun auch ganz mit in dem seltsamen Gottesdienst, von dem ich kein Wort verstehe. Und so vergesse ich mein Wächteramt. Niemand hat mich zum Wächter bestellt, aber betende Leute auf der Flucht muss man doch ein wenig behüten. Plötzlich geht die Tür auf, und zwar eben in dem Augenblick, da der Rabbiner eine Segensgebärde macht. Die Zuhörer stehen noch in einer Art von Erstarrung. Keiner kann rasch genug zurückkehren ins Alltägliche. Da sind die fremden Besucher schon im Raum, und diesmal sind sie zu viert. Der Anführer, ein Riese von einem Kerl, ruft, »Heil Hitler, was ist denn das? Ist hier Kirche oder ein Judenpuff oder was ist hier?« Und gleich geht er auf den Rabbiner zu mit einer drohenden Gebärde. »He, Mausche, Antwort!« Und nun Wort auf Wort. »Ich bin Dr. Ehrenreich«, sagt der Rabbiner. Damals dachte ich zum ersten Mal, er sieht aus wie ein Prophet. »Ein Jud bist du«, schreit der Riese Goliath jetzt, ein Scheißjud bist du, was tust du da? Ich bete. Deswegen kommt dir noch lange keine Wurst zwischen die Zähne. Ich bete nicht um Würste, sondern um Menschen. Ihr habt's nötig. Wir haben es alle nötig. Jeder nach seinem Pläsier. Ich möchte nicht in dein Knoblauchmaul kommen, Jud. Gott will nicht, dass sie verderben. Es war ganz still geworden, furchtbar still, und alle sahen zu, die Käufer und die Spießgesellen auch, und mir schien, die Schwarzen seien selbst noch viel erschrockener als die aufgescheuchten Beter. David und Goliath, das fiel mir auf einmal ein. Und ich dachte, darf die Geschichte jetzt wirklich anders ausgehen als damals? Darf das geschehen, dass nun der kleine, ehrwürdige Mann am Bart gerissen und weggeschleppt wird und dass man nie mehr, lieber Herr, nie mehr etwas von ihm hört und sieht? Sie können sich denken, mit was für Empfindungen ich dem nächsten Freitagabend entgegensah. Ich besann mich an manchem Tag, ob ich Anzeige erstatten solle, wegen Hausfriedensbruch etwa, aber wie hätte ich hoffen können, Recht zu bekommen? Es gab kein Recht mehr. Doch gab es mitunter Verzögerungen auch im Unheil, und viele unter uns verdanken es einer solchen Verzögerung, dass sie noch leben. Der nächste Freitag ging vorüber, ohne dass die Störenfriede auftauchten, und noch eine ganze Anzahl von Freitagen verlief ruhig. Das waren, später habe ich oft darüber nachgedacht, sehr merkwürdige Wochen. Nach diesem Zusammenstoß nämlich geschah es, dass die Kunden vom Freitagabend anders als vorher miteinander sprachen. Es war, als sei ihnen allen durch dieses Unglück die Zunge gelöst worden und, seltsam oder nicht seltsam, auch mit mir sprachen sie nun anders noch als in den ersten Monaten. Das kleine Wohnzimmerchen, das damals zuerst die beiden Kinder beherbergt hatte, wurde nicht mehr leer und nicht nur am Freitagabend waren wir dort zusammen. Damals kam mir dann auch das hebräische Buch in die Hand, das Sie unter meinen Büchern entdeckt haben. Eine Arztfrau brachte es mir als Abschiedsgeschenk und Sie wissen schon, lieber Herr, was für ein Abschied gemeint ist. Wir haben ein keckes Spiel gewagt damals, es ist wahr. Und auch das wissen Sie nun, es war kein Spiel. Noch einmal ein neues Blatt. Ich mute Ihnen, Herr Doktor, viel zu, ich weiß. Meine Handschrift ist die leserlichste. Nicht mehr, ganz haben sich meine Augen seit dem Brand von damals nicht mehr erholt, aber nun habe ich Ihnen neulich gleich gesagt, dass es schließlich die Sache mit dem Kinderwagen war, die es zum Letzten kommen ließ, und von ihr könnte ich gewiss nicht sprechen, wenn Sie hier mir gegenüber säßen. Es kam der 16. Oktober. Sie kennen das Datum als den Tag der Zerstörung der Staatsbibliothek, ein Freitag wieder. Es war alles, wie es immer war. Ich stand hinter dem Ladentisch, die Käufer reichten mir ihre Lebensmittelkarten, ohne Misstrauen jetzt und ohne Angst. Gebetet wurde nicht mehr seit der Verschleppung des Rabbiners, nur ich selbst sagte manchmal statt eines anderen Grußes Shalom. Ich wusste jetzt gut, was das Wort heißt und das Angeredete gab mir dann wohl zurück Shalom. Das war so unser Sabbat in der Metzgerei. Ich hörte ein Auto vorfahren, heftig wurde die Wagentür zugeschlagen, gerade noch, gebt acht, konnte ich rufen, schon stand der Goliath da. Hinter ihm eingetreten war ein schmächtiges Kerlchen, das wie fremd in seiner Uniform zu stecken schien. Ich tat, als sähe ich die beiden nicht, doch bemerkte ich gleich, dass der Riese einen höheren Dienstgrad begleitete, auch auf derlei Dinge hatte man achten gelernt. Man hatte also nicht versäumt, ihn für die Tat von neulich zu belohnen. Sonderbar starr blickte der Goliath umher. Ich merkte, er war angetrunken. Er zündet sich eine Zigarette an und stößt sie dann brennend einem alten Mann ins Gesicht. Ich merkte es erst, wie der Gequälte aufschreit. Nun wird es also böse, denke ich. Ganz böse wird es nun. Und ich weiß sogleich, jetzt werde ich nicht mehr schweigen können. Rauchen ist hier gesetzlich untersagt, sage ich und betone das Wort gesetzlich. Der Goliath blickt zu mir her, er scheint mich in diesem Augenblick überhaupt erst bemerkt zu haben, dann liest er das Verbotsschild, auf das ich mit einer Kopfbewegung gedeutet hatte und wirklich, er drückt die eben angerauchte Zigarette aus. Aber ein schlimmes Lächeln ist in seinem Gesicht. Seinem Nebenmann wendet er sich zu, es war ein alter Richter, längst im Ruhestand. Können nicht Sie vielleicht doch noch fliehen, hatte ich ihn neulich gefragt und er hatte erwidert, nein, ich kann nicht mehr fliehen, ich bin zu alt und ich will auch nicht, hier wartet mein Grabstein auf mich. Und nun sehe ich, wie er dem alten Mann sein Eingewickeltes aus der Hand schlägt. Mausche, ruft er, nur nicht so viel fressen, sonst wirst du zu schwer zur Himmelfahrt. Auf den 15. geht's ab. Heidi durch die Luft. Alles blickte auf den Goliath. Nein, zwei, drei Kunden taten, als hätten sie nichts gehört. Einer von ihnen trat auf mich zu und gab seine Bestellung an. Ich konnte nicht gleich auf ihn hören. Ich musste an Frau Zalewski hinüberschauen. Frau Zalewski hatte ihre Tasche auf den Boden gestellt. Sie zitterte am ganzen Leib. Sie war eine Musikersfrau und stand kurz vor ihrer Entbindung. Ich wusste einiges von ihr. Sie hatte die Kühnheit gehabt, im vierten Monat ihrer Schwangerschaft um die Zulage für werdende Mütter zu bitten, um einen Viertelliter Milch und einige Gramm Zucker und Mehl. Die Kartenstelle hatte ihre Eingabe beschieden mit der Erklärung, ein Judenbankert gehört abgetrieben. Wenden Sie sich an das Gesundheitsamt Abteilung D. Sie verwahrte das Dokument in ihrer Tasche. Sie hatte es mir einmal gezeigt. Ich hatte es gelesen, hatte Stempel und Unterschrift betrachtet, auch das Diktatzeichen hatte ich nicht übersehen. Selbst solche Sätze kann man einer Sekretärin diktieren, man kann alles. Frau Zalewski, sagte ich, lassen Sie nur, erwiderte die Totenblasse, es ist mir gleich wieder besser. Ich wandte mich dem Kunden zu, der noch einmal völlig unbewegt, wie es schien, seine Bestellung aussprach. Der Goliath fing von neuem an. Heidi, Heida, durch die Luft, Juchheisasa. Es war, als wolle er hier einen Tanz aufführen. Da ging sein schmächtiger Begleiter, nun selbst ein kleiner David, auf den fürchterlichen einen Schritt zu, nahm Haltung an und sagte mit halber Stimme, Untersturmführer, Sie sind im Dienst. Der Goliath riss seine Augen auf und streckte seinen Arm aus. Es schien ihm unglaubhaft, dass jemand es wagen wollte, ihn zu belehren. Und nun kam es. Quatsch, Quatsch mit Pellkartoffeln, das ist doch direkt nett von mir. Nun mach man keinen Stussbeck, will ich dir sagen. Direkt nett von mir, dass ich die hier so peu à peu ins Bild setze, wenn sie nächstens durch den Schornstein gehen. Was glaubst du, Beck, die Sarah mit dem dicken Bauch, die ist mir, was, Sarah? Die ist mir egal, dankbar dafür, wenn ich ihr sage, dass sie sich um die Kinderwindeln keine Sorge mehr machen soll, um die süßen kleinen Scheißewindeln. Unter Sturmführer, rief jetzt der Junge noch einmal beschwörend klang es, und er nahm seinen Vorgesetzten am Arm. Pfoten weg, schrie der Angetrunkene, jäh böse geworden, ging aber gleichzeitig mit großen, tappigen Schritten zur Tür. Unter der Türe wandte sich der Junge um und rief zu mir, Sie halten den Mund. Ich nickte. Warum soll ich nicht schweigen, da durch die Steine reden werden? Ich tat schweigend meine Arbeit und auch um mich her sprach keiner mehr ein Wort. Ich trennte die Wochenabschnitte von den Karten ab und reichte die Ware über den Tisch hin. Es kam mich an. Und ich kann es auch heute nach vielen Jahren nicht erklären, warum es damals so über mich kam, weit mehr herzugeben als das, was dem Einzelnen zustand. Ich weiß nur noch, als es mir gegen Ende der Verkaufszeit zum Bewusstsein kam, dass ich nun den Verlust wohl nie mehr würde ersetzen können, da wurde mir leicht und froh zumute. Die furchtbaren Worte waren noch im Raum, aber als ich hinter dem letzten Kunden die Ladentüre zuschloss, da hatte ich ein Gefühl, wie wenn alle Last schon von mir genommen wäre. Eine Stunde war vergangen, ich saß in meinem Zimmer bei einer Näharbeit, da hörte ich ein Klopfzeichen an meinem Fenster. Ich ging zur Türe, um zu öffnen. Ich bin nicht sehr mutig, lieber Herr Doktor. Ich hatte große Angst. Es war nicht so, wie ich es vorher gemeint hatte, dass die Last von mir genommen sei. Es war noch einmal alle Last da. Frau Zalewski, die Musikersfrau, stand vor mir. Sie machen mir einen Augenblick auf, bitte, sagte sie. Ich öffnete sofort. Frau Zalewski war unterdessen noch einmal in den dunklen Seitengang zurückgetreten. Nun kam sie wieder und schob etwas vor sich her. Es war ein Kinderwagen. Sie führte ihn ohne Zögern durch die Außentür und dann weiter in das Zimmer hinein. In das Zimmer, in dem ich jetzt schreibe. Dort, wo Sie neulich saßen, an eben der Stelle, stand der Kinderwagen an jenem Abend. Er steht für mich immer noch da. Setzen Sie sich doch bitte, Frau Zalewski, sagte ich, und sie setzt sich. Es war das mühsame Niedersitzen der Hochschwangeren. Dann fängt sie an. Der hat die Wahrheit gesagt. Der Betrunkene? Frage ich. Es soll wie ein Zweifel klingen, aber indem ich meine eigene Stimme höre, merke ich, dass ich meinen Zweifel selbst nicht glaube. Die Welt ist so bös geworden, dass gerade nur eben das Böseste die Wahrheit ist. Ja, der, sagt die Frau, der Rabbi hat gesagt, Gott hat den Wein geschaffen, dass er den Toren die Zunge löse, die Wahrheit zu sagen denen, die der Wahrheit bedürfen. Dann Stille. Ich schaue vor mich hin. Dann wieder die Stimme der Frau. Ich habe ihnen den Kinderwagen da gebracht. Sie waren gut zu mir, alle die Zeit. Ich habe gedacht, vielleicht können Sie ihn einmal brauchen, Frau Walker. Später, ja. Und wieder Stille. Dann, ich muss jetzt gehen und noch einmal danke für alles. Wo stellen wir ihn hin? Lassen Sie ihn nur, sage ich. Ich kann nichts sagen als dieses, lassen Sie ihn nur. Unter der Haustüre wandte sich Frau Zelewski noch einmal um. Es war jetzt ganz dunkel. Ich sah sie kaum noch. Es war nur ihre Stimme noch. Aber ich dachte, wie ein Kind des Rabbiners Ehrenreich ist sie. Nein, wie aus dem Geschlecht der Propheten. Der Himmel war voller Herbststerne in jener Nacht. Und dann sagte die Frau, und das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe, und man behält ja so ein letztes Wort, ganz leise, sagte sie, und Gott sprach zu Abraham, siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? So groß soll. Ob sie noch mehr sagte, weiß ich nicht. Die Nacht verschlang ihre Worte und sie ging ja auch schon. Ich kehrte zurück in die Stube und sah auf den Kinderwagen. Ich holte die Magenblätter her und klebte eine Weile die Abschnitte auf und der Kinderwagen stand vor mir. Er war nicht leer. Eine Decke lag drin, ein Kissen und auch ein wenig Kinderwäsche. Wenn es so ist, dass eine, die ihr Kind erwartet, den Kinderwagen hergeben muss, weil man über sie und über das Ungeborene ohne Grund ein Todesurteil gesprochen hat, wenn das in der Welt ist, dann kann es nicht mehr gut werden. Das kommt nicht mehr ins Gleichgewicht. Und eigentlich ist nichts anderes mehr möglich als dies, dass alles gut aufgeräumt wird im Feuer. Ich weiß, lieber Herr Doktor, nicht mehr viel von diesem Abend. Wir waren ja in jener Zeit schon immer auch sehr müde und so ist es gut möglich, dass ich am Tisch eingeschlafen bin über den Klebebögen. Sie waren nachher auch mitverbrannt und Sie können sich denken, was mir das für Schwierigkeiten gemacht hat. Die Sirenen habe ich wohl noch gehört, aber ich habe sie sicher für etwas ganz anderes gehalten. Warum ich nicht mehr aufgestanden bin, weiß ich heute noch nicht. Und dann kam es so, wie es kommen musste und wie Sie es ja wohl wissen. Es ist fast schon wieder Tag, Herr Doktor. Ich lese den Brief nicht noch einmal durch, aber ich muss Ihnen ganz zuletzt doch danken, dass Sie mir zugehört haben. Ihre Margarete Walker. Das war jetzt der Brief in zwei Teilen von Frau Walker. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit Albrecht Goes, das Brandopfer. Bis dahin und bleibe behütet.